Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hause Garage in Auweddischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Hause.ch.
Das ist der Doppelpunkt in das Gespräch mit dem Finn Canonica in einem Exklusivinterview. Er ist ehemaliger Chefredakteur vom Magazin vom Tagesanzeiger und ist von seiner langjährigen Mitarbeiterin Anuschka Roschani in einem vierseitigen Gastbeitrag im deutschen Magazin Spiegel wegen Mobbing und sexueller Belästigung aufs Heftigste beschuldigt worden. Mit ihm unterhält sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
I'm focused and have very few friends. Self-respect with some green eyes and that suntan. Self-made, now you're self-paid with your own plans. Your family was so proud of you. Now my talk to the blood, baby. Send me a seed, send me a tit, send me a jada. We have the sign of sex in the morning. Expensive when you moan it. Hop on a Zoom call for an hour, then come back to show you who own it. Fly you to Beirut for the winter time. Don't post about it online. Took her to dinner at Hamra. And one thing she kept telling me, she has very few friends. She's focused and has very few friends. Phone filler, you take away all my phone.
Die Affäre hat Wellen geworfen, zwar international auch, über unsere Landesgrenzen raus. Und jetzt also das erste Interview nach genau einem Monat, nachdem der Artikel, der Gastbeitrag, wie es geheißen hat, im Spiegel erschienen ist, ein Interview mit dem Finn Canonica. Zuallererst einmal, Finn, danke vielmals, dass du gekommen bist. Kannst du mir sagen, wie du dich jetzt fühlst?
Also danke, Roger, dass du mich in die Sendung eingeladen hast. Eine schwierige Frage. Ich fühle mich nicht gut nach wie vor. Es ist eine sehr, sehr schwierige Zeit. Es ist jetzt seit einem Monat und es bleibt eine schwierige Zeit für mich, nicht gut.
Was hast du in diesem Monat erlebt?
Also, wo der Text erschienen ist, ist die Welt für mich zusammengebrochen. Es war wirklich eine Katastrophe. Es war eine Fotokatastrophenstimmung innerhalb der Familie. Also natürlich, selbstverständlich, haben meine fast schon 17-jährigen Töchter das mitbekommen. Es hat die Familie einfach wirklich wie unter die Räder geworfen. Ich habe nicht verstanden, warum das passiert. Ich habe nicht verstanden, was da drin steht. Das sind Vorwürfe, die zum Teil schon früher von ihnen erhoben worden sind, wo sie eine Untersuchung gegeben hat. Ich habe das Gefühl, das ist wieder repetiert worden, was eigentlich hätte sollen oder ist abgeklärt worden. Und für mich ist, ich bin sofort in eine, ja, was soll man sagen, heute würde man sagen, in eine Depression gestürzt. Ich habe völlig den Boden unter den Füßen verloren. Habe Medikamente müssen nehmen, zum Teil ein bisschen zu viele Medikamente. Ich war dann zwischenzeitlich in einer Klinik. Ich musste in eine Klinik gehen. Es war für die Kinder sehr schwierig.
Wieso haben die Kinder erlebt?
Also, wo sie, das ist ja, glaube ich, an einem Freitag erschienen, wo sie dann darauf oben in die Schule gegangen sind, am Montag, Dienstag, haben sie einfach gemerkt, dass sie das nicht aushalten, dass in der Schule über das geredet wird. Sie sind stark verunsichert gewesen, im Wissen, dass wahrscheinlich auch die Lehrer darüber reden oder das wissen. Und für mich ist eine Art, ist wie ein Panikzustand gewesen. Plötzlich haben sich ganz viele Leute gemeldet. Das hat ja dann sofort in den Schweizer Medien ein Echo gefunden. Und ich kann mich einfach nicht mehr auf die Straße drehen. Das war für meine Frau so. Also plötzlich hat man Angst, aufs Stegenhaus zu gehen, weil man das Gefühl hat, jeder hat das gelesen und jeder nimmt einem jetzt so wahr, wie ich dargestellt worden bin. In den Medien. Mir hat es wahnsinnig leid, vor allem für Kinder, die ja in dem Sinne auch ungeschützt sind, die überhaupt nicht genau einordnen, was das passiert, wie das passiert ist, wie Medien funktionieren. Also ich bin nicht mehr aus dem Haus. Meine Frau hat dann eine Woche lang zu Hause geschafft.
Sie ist Anwältin.
Juristin, sie schafft als, ja. Sie schafft als Juristin bei der Uni Zürich. Und ich bin in einem kompletten, ja, also salopp gesagt, es war ein kompletter Absturz gewesen. Ich habe eigentlich ohne Medikament wäre das unmöglich gewesen, auszuhalten. Es ist wie eine Welt zusammengebrochen. Ich habe keinen Boden mehr unter den Füßen gehabt. Ich habe auch gemerkt, dass man sofort von bestimmten Leuten ausgeschlossen wird. Also Leute, die ich eigentlich gemeint hätte, sie könnten sich jetzt melden oder zumindest ein Lebenszeichen geben, haben sich überhaupt nicht mehr gemeldet. Ich glaube, heute im modernen Ausdruck gehört, man wird gecancelt. Ich hatte auch sehr viele gute Reaktionen gehabt. Also man hat gemerkt, wer dann wirklich Freunde sind, die sich sofort um einen gekümmert haben, die versucht haben zu helfen, die überhaupt kein Werturteil abgegeben haben. Aber insgesamt ist die Familie komplett aus der Bahn geworfen worden. Und das ist jetzt noch. Also es herrscht einfach eine grosse Unsicherheit verbunden mit, bei mir persönlich, jetzt von extremen Schamgefühl, wie wegen mir müssen sich jetzt die Familienmitglieder schlecht fühlen. Es hat auch eine Stimme gegeben aus dem Fußballclub von meinem Sohn, dass es zum Teil darüber geredet wird, worauf er dann auch nicht mal nicht ins Training gegangen ist. Und in dieser Woche, wo das passiert ist, sind dann die Kinder auch zu Hause gewesen.
Und jetzt gehen sie wieder in die Schule?
Genau, nachher haben die Sportferien angefangen, gut. Und jetzt gehen sie wieder in die Schule.
Gut, also jetzt ist ein Monat vorbei, du bist jetzt erst mal, stellst du dich den Medien, und darum machen wir jetzt ein Interview, so wie das da gewohnt ist, und darum jetzt meine eigentlich erste Frage, Finn, wer bist du?
Oh, schwierig. Also in erster Linie bin ich ein alter Mann. Mittlerweile, ich fühle mich wie ein alter Mann. Nein,
mit 57? Ist mit 57 ein alter Mann? Hallo, nein, was müsste ich da sagen?
Ist keine Ahnung. Also, ich glaube, du bist etwa 62.
Nein, 77. Nein. Du bist in erster Linie, fühlst dich als alter Mann. Ist das, wo
ich fühle mich jetzt wirklich als ein alter Mensch. Ich würde es so sagen. Ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr vielfältig interessiert ist an allen möglichen Themen. Das hat mich auch in Journalismus getrieben, wo ich eigentlich eine grossartige Beschäftigung gefunden habe, einen grossartigen Job. Man hat sich speziell in dem Longform-Journalismus, wie das Magazin das gemacht hat, man hat sich lange mit einem Thema beschäftigen, ins nächste Thema kommen. Man hat wirklich in die Tiefe können gehen, und der Job war eigentlich wahnsinnig abwechslungsreich gewesen.
Hast du eigentlich von Anfang an ein Journalist werden? Weil du hast ja, glaube ich, angefangen zu studieren, nicht an der Uni, sondern an der ETH.
Genau, nein, ich habe angefangen an der ETH zu studieren. Zuerst Forstwirtschaft, nachher ist das gerade aufgekommen, das Studium für Umweltwissenschaft, dann habe ich gewechselt. Also im Wesentlichen war es das Grundstudium der Naturwissenschaften, und das waren mehr oder die gleichen Fächer.
Aber abgeschlossen hast du nicht?
Nein. Dann
bist du reingerutscht in Journalismus, wie viele andere auch? Oder?
Ja, nach 4 Semestern habe ich irgendwie gemerkt, das ist irgendwie nichts für mich. Ich habe viel gelesen, ich will eigentlich lieber schreiben, bin in Journalismus gekommen, durch eigentlich ein Zufall. Also ich habe ein bisschen Copywriting gemacht für verschiedene Agenturen, und dann habe ich irgendwann mal gedacht, weil ich viel gelesen habe, ich versuche das, ich habe mir das zutraut, ich glaube, ich kann das auch. Ich habe eine lange Reportage geschrieben über die letzten Kriegstage im Jugoslawienkrieg aus Kroatien, und habe die in der Weltwoche eingereicht, in der damaligen Weltwoche, die noch ein bisschen anders ist als die heutige Weltwoche. Und man hat dann gesagt, ja, vielleicht drucke ich mir das, vielleicht drucke ich mir das auch nicht. Es war völlig offen gewesen. Und dann haben sie die gedruckt, und dann hat sich der erste Text, den ich publiziert habe, und dann hat er gerade den Zürcher Journalistenpreis gewonnen. Und ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Ich habe dann an der Veranstaltung gemerkt, dass es doch ein recht wichtiger Preis ist. Und dann kurz darauf hat mir der damalige Magazinchefredakteur, der Roger Köppel, ein Angebot gemacht, zu schreiben als feste Freie für das Magazin.
Reden wir mal über deine Familie. Du hast in einem Brief an Freunde hast du darauf hingewiesen, dass du eigentlich eine ganz spezielle Familie hast, oder? Also eine spezielle Familie und vor allem deine Mutter.
Ja, ich komme aus einer speziellen Familie. Speziell. Jede Familie ist auf ihre eigene Art speziell, vor allem ein bisschen auch im Unglück. Ich würde nicht sagen, dass ich eine unglückliche Familie habe. Aber es ist, ich bin unter eher härteren Bedingungen, ein bisschen prekären Bedingungen aufgewachsen in Oehlike. Bin dort ins Primarschulhaus Öpfelbaum gegangen. Meine Mutter ist eine französische Jüdin, hat den Krieg überlebt.
Wie?
Also sie hat Geschwister, sie ist in einer Familie versteckt worden. Ja.
Hat der Krieg als versteckte Person können überleben? Und was ist mit ihren Familienangehörigen passiert?
Also die meisten haben den Krieg nicht überlebt. Meine Mutter redet aber extrem ungern über das.
Aber hat sie mit dir, eben, das ist eine Frage, die man sich immer wieder stellt, hat sie mit dir über das schon früher geredet?
Nein, es war überhaupt nie ein Thema gewesen. Ich habe zum ersten Mal gehört, ich habe gar nicht gewusst, was Juden sind. Ich habe zum ersten Mal gehört, wo sie erzählt hat, dass sie in der Waschküche, dort, wo wir gewohnt haben, als Jüdin beschimpft worden ist, weil offenbar die Waschküche nicht sauber aufgeräumt war.
Ah, okay. Und dann hast du mit ihr geredet und hat sie dann ein bisschen erzählt in den folgenden Jahren, was da alles erlebt worden ist von ihr und ihrer Familie?
Nein, für sie ist das extrem schwierig gewesen. Sie hat auch das Thema wie weggewischt. Das ist mehr eine Art des Verstecken.
Aber wie war das für dich, wo du das erfahren hast?
Also ich war relativ jung. Ich glaube, ich habe es nicht so genau begriffen, was es bedeutet. Ich bin dann relativ so ein bisschen zwangskatholisch erzogen worden. Also zwangskatholisch klingt jetzt falsch, sondern ich bin einfach in den katholischen Unterricht gegangen. Es ist wie klar gewesen.
Weil dein Vater ist katholisch gewesen?
Genau.
Mhm. Gut. Und das hast du als richtig angeschaut und hast das auch nicht hinterfragt?
Nein, ich bin viel zu jung, um das zu hinterfragen. Ich habe mich mit so Identitätsfragen nicht beschäftigt. Ich habe einfach gemerkt, da gibt es Geheimnisse, die nicht wirklich gelüftet ist. Ich muss sagen, meine Mutter ist auch lang sehr schlecht gegangen. Also das ist auch zusammenhängend mit Medikamentenkonsum, mit Alkoholkonsum. Ja.
Also man weiss ja, dass so Holocaust-Überlebende und die nächste Generation durch das ja auch beeinflusst werden. Hast du das Gefühl, das ist auch bei dir der Fall?
Also ich weiss, dass es die Theorien gibt. Das sind psychoanalytische Theorien. Ich habe mich da auch mal reingelesen und selbstverständlich, wenn man Sachen liest, hat man oft das Gefühl, das trifft auf mich zu. Ich glaube, bei mir ist sicher der Fall, dass es schwierig war, eine tiefe Verbindung haben, zu dieser Familie, auch zu meiner Mutter, dass sie oft schlecht gegangen ist. Dass ich wie gemerkt habe, da ist eine Art ein Trauma rum. Und das hat auch dazu geführt, dass ich mehr oder weniger mich auch ein bisschen um mich selber kümmern musste. Das ist natürlich auch schambeladen. Man merkt dann, wenn man ins Gymnasium kommt, zum Beispiel, dass es ganz andere Familien gibt. Also es fällt ja immer im Kontrast auf, was bei einem selber anders war.
Red noch etwas über deinen Vater.
Ich rede nicht mit meinem Vater reden.
Nein. Aber kein Kontakt mehr mit ihm?
Nein, im Wesentlichen nicht.
Okay, also du bist bei deiner Mutter aufgewachsen. Sie lebt immer noch, muss man sagen, oder?
Ja, sie lebt. Sie ist gesundheitlich nicht gut zu Weg, aber sie lebt.
In Zürich? Also.
Ja.
Okay, dann bist du also zum Magazin gekommen und bist dann 2007 bist dann tatsächlich Chefredakteur geworden und das 15 Jahre lang geblieben. Und das hat dann zu gewissen Auswirkungen und Turbulenzen geführt, 7 Jahre später, 2014. Auf das müssen wir eingehen, um dieser Geschichte uns ein bisschen zu nähern. Machen wir Musik, was ist der zweite Titel?
Der zweite Titel ist, also vorhin ist gelaufen, «Very Few Friends» von Sullivan, den ich super interessant finde. Er ist, glaube ich, halb Franzose, halb Marokkaner, singt Arabisch, Französisch und Englisch. Der zweite Titel ist «Girlfriend» von Hemlock Springs, noch nie gehört. Das ist eine junge Afroamerikanerin Und ich bin auf sie aufmerksam geworden durch den Freund von einem Freund, der Chef ist vom Plattenlabel RCA. Und der hat eigentlich immer die neueste, also der kümmert sich um die neueste Musik. Und ich interessiere mich eigentlich sehr für neue Musik. Was ich extrem ungern mache, ist Retro. Also ich lasse keine alte Musik. Ich will eigentlich immer das Neueste wissen.
You said I want to be your girlfriend. It wasn't really in my plans. When you're around, I got arrhythmia. So in the end, I play pretend. You got the other cool tip. But you should know I like it hot. But if there's really no denying what this is, then come on, let's give it a shot.
Finn Canonica, er ist angegriffen worden in dem Magazinartikel, in dem Artikel im Spiegel von Anoushka Roshani. Reden wir mal über das Magazin. 2014, nach 7 Jahren, wo du Chef gewesen bist, hat es dort viel böses Blut gegeben. Das Ganze ist jetzt aufgeschafft worden, unter anderem hat die NZZ letzte Woche geschrieben, der Machtrausch des Chefs hat Folgen. Das heisst, du bist an all dem, was passiert ist, eigentlich selber schuld wegen deinem Machtrausch. Was sagst du da dazu?
Also das Wort Machtrausch ist mir total fremd. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie vor einem Machtrausch hatte. Und wieso der Autor von dem NZZ-Artikel das geschrieben hat, das weiß ich nicht. Ich glaube, er hat mit niemandem sonst geredet von der Redaktion. Es ist einfach eine Behauptung. Aber ich kann vielleicht ein bisschen erzählen, was 2014 war. Es ist innerhalb der Redaktion zu extremen Spannungen gekommen, zu Reibungsflächen zwischen mir und einigen Redaktoren. Und der Hauptgrund sind aber gewesen, neuerliche Sparmaßnahmen. Das sind extreme Sparmaßnahmen gewesen. Also Tamedia ist ein Konzern, der auch bekannt dafür ist, dass man das Sparen relativ ernst nimmt. Und ich bin dort aufgefordert worden von meinem damaligen Chef, innerhalb von einem Jahr das Redaktionsbudget von 3,2 Millionen auf 2 Millionen zu reduzieren, wenn ich die Zahlen genau in Erinnerung habe. Und also es war eine extrem deutliche Aufforderung. Also die war begleitet von den Worten, wenn ich das nicht schaffe, sage ich den falschen Mann am falschen Ort. Ich habe mich dann kurz zurückgezogen und relativ schnell ein neues Konzept erarbeitet. Und das neue Redaktionskonzept hat vorgesehen, dass die Redaktion bis jetzt eigentlich eine schreibende Redaktion war. Das heisst, die Leute waren zwar Redaktoren, haben aber im Wesentlichen ihren eigenen langen Text geschafft, haben 4, 5, 6 lange Texte pro Jahr geschrieben, sind aber an der Produktion nicht gross beteiligt gewesen, haben nicht viel müssen redigieren. Und das hat eine totale Umstellung gegeben. Das ist dann so ein bisschen die, ich nenne das jetzt mal, Luxusposition von der Autorenschaft. die hat es nicht mehr gegeben.
Aber im Schweizer Journalist 2014 ist gestanden, es herrscht ein Klima von der Angst, jetzt nicht nur bei dir, nicht nur im Magazin, sondern bei der ganzen Tamedia. Und offenbar, bis auf den heutigen Tag, viel Animositäten gegenüber dir, von den Leuten, die dort gegangen sind oder haben müssen gehen. Und da fragt man sich, hast du eigentlich gemerkt, wie du dort übergekommen bist?
Also ich bin extrem unter Druck gestanden, habe super schnell kommuniziert, wir stellen die Redaktion radikal um. Ich habe den US-Korrespondenten Peter Hafner, einen grossartigen Journalist, müssen künden. Der hat mir das aber dann nicht übel genommen. Und dann hat es drei, vier Journalisten oder Redaktorinnen, die offenbar mit dem radikalen Wechsel nicht einverstanden waren oder gefunden haben, dass das neue Konzept, das ich vorschlage, wo sie viel mehr in die Redaktion einbindet und man mehr Text nach außen geht, hat, dass sie das nicht wollen, was ihr Recht ist. Und ich glaube, rückblickend, ich habe das super hart, recht schnell durchgezogen. Und es kann durchaus sein, dass ich mich dort im Ton auch vergriffen habe oder vielleicht das länger hätte sollen diskutieren. Im Nachhinein ist mir immer gescheiter, aber es bleibt Tatsache, dass die Redaktion grundsätzlich hat müssen umgestellt werden und dass einige Leute nicht gepasst hat, weil das ihren Job quasi neu definiert hat.
Es gibt ja einen Bericht, oder es gibt zwei Berichte, einen grossen Rudin Gantieni-Bericht, renommierte Anwaltskanzlei, wir werden mehrfach auf das eingehen, steht da dazu. Kritisiert wurde Finn Canonica dafür, dass er sich oft eher grob und ein bisschen krass äußert, wobei sich dies dennoch im Rahmen einer grundsätzlichen Freundlichkeit und Zugewandtheit zu bewegen scheint. Eigentlich ein Gegensatz. Einerseits zugewandt, andererseits krass und grob.
Du weißt mehr als ich, weil du mehr aus dem Cantini-Bericht gelesen hast als ich.
Hast ihn du nicht bekommen?
Nein, ich habe nicht bekommen. Ich habe einzelne Stellen aus dem Bericht bekommen, wo mir helfen, mich jetzt bei direkten Angriffen zu verteidigen. Das ist so, aber ich habe den Bericht nicht.
Aber würdest du das sagen, die Beurteilung ist richtig, wie sie da steht?
Also ich glaube schon, dass ich sicher zur damaligen Zeit relativ hart kommuniziert habe. Ich bin wirklich unter Druck gewesen. Ich bin jetzt sicher, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, vielleicht hätte ich mir länger müssen mit den Redaktoren auseinandersetzen, die Mühe haben mit dieser Umstellung. Im Nachhinein ist mir immer gescheiter, aber ich würde sagen, ich stimme der Aussage zu. Ich glaube, ich bin grundsätzlich in der Sache hart gewesen, aber ich bin den Leuten sehr zugewandt gewesen.
Also dort hat es dann Klagen gegeben, beim HR haben sich verschiedene Redaktoren gemeldet und haben sich über dich beklagt. Interessant, Danuska Roshani, die dich jetzt so anklagt im Spiegel, die ist nicht dabei gewesen. Wie hast du das mitbekommen?
Also ich habe das nicht mitbekommen, dass sie nicht dabei war. Ich habe auch vom HR nie erfahren, dass sich dort einzelne Leute beklagt haben.
Mhm. Also gut, du kennst Janusza Roshani seit 2007. Ist gleichzeitig mit dir dort reingekommen, oder vorher sogar. Und du hast ihre, das steht im Bericht, angeboten, dass sie deine Stellvertreterin sein könnte. Und sie hat das abgelehnt, weil sie dann gerade schwanger war. Also sie sind offenbar ziemlich eng gewesen und du hast sehr viel von ihr gehalten.
Ja, also wir sind sehr eng gewesen. Also Danuska ist am 1. Februar 2002 beim Magazin eingetreten. Ich bin am 1. Juli 2001 Magazinredakteur geworden, also ungefähr ein halbes Jahr vorher. Wir sind von Anfang an eigentlich total gut befreundet gewesen. Oder wir sind schnell befreundet. Das hat damit zu tun, dass sie das Büro neben mir hatte.
Du hast dann eine Wohnung übernommen, wo sie gezügelt hat?
Das war einiges später. Einiges später, wo sie dann sie hat jetzt schon als Kind gehabt, ist verheiratet gewesen, ist sie in ein Haus umgezogen und hat schnell einen Nachmieter gebraucht und wir haben dann die Wohnung bekommen. Mhm. Aber was dort passiert, ist vielleicht noch wichtig zu sagen, es war auch ein Spartwerk von der Tamedia. Also wie gesagt, wir haben 2001 zusammen angefangen, 2004 hat es eine extreme Sparrunde gegeben, das Magazin hätte dort zum ersten Mal müssen in den schwarzen Zahlen sein. Dann hat der damalige Chef einen freiwilligen Lohnverzicht von 7,5% vorgeschlagen. Die Redaktion hat das angenommen. Also jeder einzelne Redakteur ist gefragt worden. Ich natürlich auch. Danuska Roshani auch. Und dann später war sie dann sehr empört, dass das nicht zurückgedreht wurde. Also der Chef, der das von uns verlangt hat, ist dann gegangen, ist Tagesanzeiger Chefredakteur geworden. Und dann hast du mich mehrmals damit konfrontiert, dass der freiwillige Lohnverzicht jetzt sollte zurückgenommen werden. Und ich habe gesagt, das ist eine Entscheidung, die damals getroffen worden ist. Und ich kann das nicht nur bei einer Person machen.
Aber wann hat ein neues Verhältnis gekippt? Wann ist das einfach schlecht geworden aus deiner Sicht?
Also vielleicht noch einmal so sagen, tatsächlich, ich bin am 1. April 2007 zum Chefredakteur ernannt worden. Ich habe dann Uschka Vashani tatsächlich gefragt, ob sie stellvertretende Chefredaktorin werden will. Sie war dort schwanger gewesen, glaube wahrscheinlich relativ kurz vor der Geburt von ihrem Kind. Das hat mich aber überhaupt nicht gestört. Ich habe gefunden, das ist auch total okay. Also sie kann Stellvertreterin werden nach dem Mutterschaftsurlaub. So. Sie hat das dann dort abgelehnt. Und dann haben wir nach wie vor, also darum überrascht mich das ein bisschen, dass sie den Spiegelartikel auch angefangen hat mit dem Satz, ab 2007 hätte das Regime vom Mobbing angefangen. Also das ist ja das Jahr, wenn ich ihr angeboten habe, Stellvertreterin werden.
Gut, in dem Bericht steht übrigens als Quintessenzsetzung, vielleicht nehmen wir doch das voraus, bevor wir dann auf Detail hineingehen. Zusammenfassend ergibt sich, dass die meisten Vorwürfe gegen Finn Canonica verneint werden mussten. Mhm. Bossing gegenüber Anushka Roshani scheidet aus, da es an der Zielgerichtetheit und Systematik über längere Zeit fehlt und gerade sie auch Privilegien genoss, die andere nicht hatten. Die Sonderbehandlung eines bezahlten Sabbaticals stellt eine Bevorzugung gegenüber anderen dar und schließt ein gleichzeitiges Bossing gegenüber Anushka Roshani eigentlich aus. Du hättest sie bevorzugt, steht da inne. Und offenbar, so wie ich gehört habe, hat sie auch in anderen Hinsichten bevorzugt. Sie hat nämlich weniger geschrieben als alle anderen, etwa nur zwei Geschichten pro Jahr.
Also, wenn man so sagen, wir sind lange befreundet gewesen. Du hast mir vorhin die Frage gestellt, wann hat der Streit zwischen uns angefangen? Aus meiner Sicht hat eben gar kein Streit zwischen uns jemals angefangen. Anushka ist oft kritisch gewesen, aber das ist ihr Job. Das ist auch, alle Journalisten sind kritisch und finden alle zwei Wochen, man sollte das Heft so machen oder man sollte das Heft so machen. Das gehört ein bisschen zum Beruf. Als Chef muss man schauen, dass man blitz auf dem Kurs bleibt. Also, selbstverständlich hört man von anderen Meinungen. Aber der Kurs vom Blatt war gestützt. Also erstens waren die Leserzahlen gut. Es hat einen publizistischen Ausschuss gegeben, der das Heft beurteilt hat. Ich habe gefunden, wir sind auf dem richtigen Kurs.
Aber die Frage war ja, hast du sie bevorzugt gegenüber anderen?
Also ich würde sagen, wir haben, dadurch, dass wir so lange zusammen geschafft haben, habe ich sicher nicht so ein Auge auf sie in dem Sinn, dass ich denke, dass sie, also sie schafft selbstständig. Sie muss nicht von mir jetzt wie jüngere Redaktoren speziell betreut werden. Und ich habe sie sicher, was das Sabbatical in London betrifft, absolut bevorzugt. Das hat meines Wissens vorher niemand ein Sabbatical gehabt, bezahlt. Es hat Leute gegeben, die haben ein Sabbatical genommen, zum Teil, um ein Buch zu schreiben, aber das war immer unbezahlt gewesen. Und ich wollte eigentlich zuerst Anushka auch sagen, du kannst nach London gehen, aber unbezahlt. Und sie hat dann insistiert und gesagt, sie schreibe dann auch aus London und ich habe ihr das bewilligt. Ja.
Also es hat ein Medium gegeben, nur ein Medium in der Schweiz, wo jetzt recherchiert hat, in der aktuellen Redaktion, nicht die von 2014, in der aktuellen Redaktion, wie du dich verhalten hast. Und zwar ist das der Schweizer Journalist und die Sache, die Story ist geschrieben worden vom Chefredakteur selber. Und mit ihm habe ich gestern ein Interview geführt. Bei mir am Telefon ist der Markus Hebein. Er ist Chefredaktor vom Schweizer Journalist oder Schweizer Journalistin, wie sie jetzt heisst. Die Titelgeschichte, die letzte, geht über den Finn Canonica. Danke vielmals, Herr Hebein, dass Sie Zeit gefunden haben. Was ist das Fazit Ihrer Recherchen?
Ich habe mit einer Reihe von bestehenden Mitgliedern der Redaktion oder Mitgliedern, die bis vor kurzem noch auf der Magazinredaktion gearbeitet haben, nach dem Spiegelbericht gesprochen, habe sie nach den Eindrücken gefragt, ob die Atmosphäre tatsächlich auch so war, wie sie im Spiegelbericht vermittelt worden ist. Und das Fazit ist grundsätzlich, es gibt Widersprüche. Das heißt, die Redaktion und die Mitglieder der bestehenden Redaktion haben die Atmosphäre in den vergangenen Jahren nicht so erlebt, wie sie in den Medienberichten vermittelt wurde.
Eben, es steht in Ihrem Artikel, es wurde als außergewöhnlich positiv beschrieben. Von Mobbing wollte man nichts wissen. Ist das richtig?
Es gibt tatsächlich solche Ausgaben. Ich habe alle Befragten, wie sie denn die Atmosphäre in den vergangenen Jahren und in der Gegend bis in die Gegenwart erlebt haben. Und es gab tatsächlich einige davon, die haben sie auch tatsächlich gesagt, es ist eine außergewöhnlich gute Atmosphäre. Von einer Atmosphäre des generellen Mobbings oder Ähnlichem haben meine Gesprächspartner in der Zeit nichts mitbekommen.
Der Spiegel hat ja gesagt, man habe in der Redaktion recherchiert, um die Aussagen von Anoushka Roshani bestätigen zu können. Sie haben die Redaktionsmitglieder dazu befragt und niemand hat offenbar gesagt, dass der Spiegel bei Ihnen angefragt hat. Ist das richtig?
Tatsächlich, es hat keiner von einer Spiegelrecherche gewusst. Das ist ein bisschen auffallend gewesen. Ich habe doch eine Reihe von Redaktionsmitgliedern gefragt. Da hat niemand von einer Spiegelrecherche gewusst. Nicht auszuschließen ist natürlich, dass der Spiegel ausgerechnet einzelne Mitglieder erwischt oder gefragt hat, mit denen ich nicht gesprochen habe. Das scheint mir aber unwahrscheinlich.
Alle diese Aussagen waren anonym. Man hat die Namen nicht hergegeben. Wissen Sie, weshalb das so gehalten wurde?
Innerhalb der Redaktion ist durchaus eine sehr angespannte Situation in den vergangenen Wochen gewesen. Das habe ich bei den Interviews auf jeden Fall gespürt. Die Redaktion ist sehr belastet und weiß meiner Meinung nach nicht ganz genau, wie sie damit umgehen. Es gab Pläne innerhalb der Redaktion, einen sogenannten Redaktionsbrief einmal zu verfassen und die eigene Meinung der Redaktion zu diesem Fall darzulegen. Es scheint so, dass es da keine allgemeine für alle quasi akkordierte Fassung irgendwann einmal herausgekommen ist. Und deshalb hat sich die Redaktion bisher selbst nicht dazu geäußert.
Die Berichterstattung der Schweizer Medien wurde von den Redaktionsmitgliedern heftig kritisiert.
Ja, absolut. Die Redaktion war sehr belastet von dem, was sie lesen mussten und hat das sehr stark intern kritisiert, wie über den Fall berichtet wurde.
In welchem Sinn kritisiert?
Die Redaktion hatte den Eindruck, es wird ihnen quasi vorgeworfen, dass sie da fast unterstützend einen Chef gedeckt hätten, der ein Mitglied der Redaktion quasi ja, sexistisch behandelt hätte und sehr schlecht behandelt hätte und sie quasi fast Mittäter gewesen wären. Es fiel auch der Satz von einer durchaus langjährigen Redaktorin, die hat gesagt, nach all dem, was ich jetzt da gelesen habe, ich glaube künftig Schweizer Medien kein Wort mehr, solange ich das nicht selbst recherchiert oder geschrieben habe.
Sie haben den Satz in Ihrem Bericht, es war schwer erkennbar, ob Roshani oder Kanonika der Chef war. Das heißt, Anoushka Roshani hat nach Ansicht gewisser Leute eine besondere Stellung in der Redaktion gehabt.
Das scheint so. Also die Redaktionsmitglieder, die in den letzten paar Jahren dazugekommen sind, die haben das durchaus zugesehen, dass das Verhältnis dieser beiden schon extrem lange gedauert hat. Es wurde auch gesagt, dass das in den Anfangszeiten ein durchaus sehr gutes Verhältnis war. Und gewisse Spitzen, also verbale Spitzen, die innerhalb der Redaktion da zwischen den Zweigen ausgetauscht wurden, die wurde auf das zurückgeführt, dass es eben eine schon sehr lange andauernde berufliche Beziehung war, wo man auch das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen heftiger miteinander diskutiert. Ein direktes Machtgefälle, ein großes Machtgefälle zwischen den zwei haben jene Leute, die ich befragt habe, nicht beobachten können.
So wie der Markus Hebeiner, Chefredaktor von Schweizer Journalist. Ihnen alles Gute und herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Also, Finn, du hast jetzt das angehört, das erste Mal. Was sagst du dazu?
Ja, es gibt es eigentlich wieder, wie ich das empfunden habe. Ich finde es auch sehr gut, dass jetzt, also ich höre, dass Kollegen, natürlich haben die auch gemerkt, dass Anoushka und ich, wenn man so lange zusammen schafft, sind ja wirklich über 20 Jahre gewesen, hat man eine andere Beziehung miteinander. Also wir haben zusammen Reportagen gemacht, wir sind mal zusammen in London gewesen. Wir haben uns einfach länger gekannt und man hat mehr voneinander gewusst. Wir sind beide älter geworden in der mehr oder weniger gleichen Zeit. Und natürlich kommuniziert man da manchmal auf einer anderen Ebene. Und
aber dass Sie offenbar in der Redaktion fast auch als Chefin angeschaut worden ist, das würde eigentlich heissen, du bist ein schwacher Chef gewesen.
Vielleicht bin ich tatsächlich ein schwacher Chef gewesen. Also, wenn du jetzt vor die Wahl stellst, lieber ein schwacher Chef sein oder ein Chef, der Machtmissbrauch betreibt, dann bin ich natürlich lieber ein schwacher Chef. Ich glaube, ich bin ein Chef gewesen, der versucht, die Kräfte einzubinden. Ich habe nicht so gerne Konflikte. Ich habe, glaube, recht viel einstecken. Danuschka hat auch viel kritisiert, das finde ich auch gut. Also ich finde es gut, dass sie jedes Mal gesagt hat, ja, der Kurs könnte so oder so oder so sein. Das hat mich nicht grundsätzlich gestört, aber ich bin sicher nicht ein Chef, der laut auftreten ist, der klar Kurs durchgegeben hat. Ich habe die Leute eigentlich ziemlich selbstständig geschaffen. Ich war immer überzeugt gewesen, so funktioniert es am besten, wenn die Leute selber ihre Stärken finden.
In einem Brief an deine Freunde hast du gesagt, eben die Redaktion hat sich einstimmig für dich ausgesprochen in einem Schreiben. Das ist offenbar aber gar nicht passiert.
Es ist nicht ein Schreiben, ich habe es ungünstig formuliert, sondern nachdem beschlossen worden ist, dass es eine zweite Untersuchung gibt, durch das externe Büro Rudin Gantini hat mein Stellvertreter, der Bruno, der Redaktionsmitglieder, aufgefordert, einen Brief an einen Verleger zu schicken. Und er hat sie gesammelt und hat es dann auch gemacht. Ich habe die Briefe aber nie lesen, um nicht irgendwie die Eindrücke zu wecken, dass ich mich da einmische.
Also, dann hat es einen Hauptvorwurf gegen dich, der ist in dem Bericht Rudin Gantini ausführlich behandelt, Hakenkreuz. Mhm. Wenn wir über das reden, was ist der nächste Musiktitel?
Der nächste Musiktitel ist «Candy» von der Rosalia. Das ist der einzige Grund, dass es drauf ist, ist, dass die New York Times und der Guardian, wo ich häufig lese, vor allem im Kulturbereich, die Platte von der Rosalia als Album des Jahres bezeichnet hat. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Selbstverständlich haben meine Töchter zum Beispiel gewusst, wer das ist. Und ich finde es auch ein super Titel.
Con ese Fendi, bailando plan vela de candy. Así tú te prendaste de mí el día en que yo te conocí. Sé que tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado. Solo tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado. Ya no te quiero como antes, me rompiste pero solo en parte. Quedaba tus clavos para pensarte, pero de olvidarte yo ya hice un arte. Ma, na, 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 na. No queda na, 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 na. Entre tú y yo, ya, 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 ya. Ya no me acuerdo de tu cara, la forma de tu cuerpo ni aunque la pensara. Hay demasiado que nos separa. La vida es bonita pero traicionera.
Finn Canonica, der beschuldigt worden ist, gemobbt zu haben und auch sexuelle Belästigungen angebracht hat gegenüber der Anuschka Roshan in einem vierseitigen Artikel im Spiegel. Und dort ist vor allem das Thema Hakenkreuz. Du hast offenbar, das habe ich vor Jahren selber schon gehört, unter Artikel von der Anuschka, wo dort Germanismen verwendet worden sind, die in der Schweiz nicht üblich sind, hast du ein Hakenkreuz angemacht, um zu zeigen, das ging in der Schweiz nicht. Dazu der Bericht Rudin Gantini, ich zitiere, ich habe ja exklusiv das können publizieren vor anderthalb Wochen. Also, die mehrfache Hakenkreuzverwendung könne hingegen entgegen Finn Canonicas Beteuerung nicht als verrutschter, schlechter Humor angesehen werden. Sie müsse als eine Diskriminierung aufgrund der Nationalität gesehen werden, auch wenn sich sonst keinerlei derartige Diskriminierungstendenzen feststellen ließen. Und weiter, nicht bestätigt wurde von Redaktionsmitgliedern die Aussage, dass Finn Canonica bösartige, höchst verächtliche Aussagen über Anuschka Roshani machte. Also du hast das als Joke angestellt und das geht natürlich gar nicht, finden. Und vor allem nicht in Deutschland, wo jetzt das natürlich hart aufgeschlagen ist. Und was hast du da überlegt? Und das hast du über Jahre gemacht.
Also über Jahre ist übertrieben.
Mal, weil das, was im Spiegel drin ist, jetzt, das Faksimile, ist glaube ich aus dem Jahr 2019, nicht einmal unter einem Artikel von Anuschka, sondern von einem Artikel von einer anderen deutschen Journalistin, die bei dir gearbeitet hat. Also es war nicht nur gegen sie gerichtet, sondern offenbar Leute, die in der Schweiz nicht unsere Diktion 100% kennen und auch es mit Hakenkreuz gemacht, wo du übrigens noch falsch gezeichnet hast in die falsche Richtung. Also was ist dir da eigentlich abgegangen?
Also es ist ein extrem blöder. Also ich habe es tatsächlich als Joke aufgefasst. Ich habe mir die Dimension gar nicht überlegt. Es tut mir auch total leid, dass ich das gemacht habe. Im Nachhinein ist es natürlich eine extreme Dummheit. Ich habe damit keineswegs willen unterstellen, dann ausgerechnet sei irgendwie ein Nazi oder irgend sowas.
Aber du hast in dem Zusammenhang deinen jüdischen Background als Entschuldigung auch noch angebracht. Zum Zeigen, ich bin dann nicht einer, den man da in der Ecke stellen kann. In dem Brief, den du an Freunde geschrieben hast?
Also, ich glaube, ich habe es nicht so formuliert. Ich habe gesagt, Danuschka und ich, wir sind super eng befreundet. Wir haben viel Witz zu dem Thema gemacht. Danuschka hat sich auch nie beschwert, also unmittelbar, als ich ein Hakenkreuz bei so Ausdruck gemacht habe, wie Ole Kamille oder alter Schwede. Sie hätte selbstverständlich jederzeit, also ich hätte sofort können sagen, hey, das geht überhaupt nicht, das kränkt mich, dann hätte ich das auch nicht mehr gemacht. Das war wie eine Form von einem, im Nachhinein wirklich dumm, und es tut mir auch sehr leid, von einem Austausch zwischen uns. Ich habe ihre Manuskript gelesen, es war eben wichtig, dass ich ihre Texte redigiere. Sie hat gefunden, ich mache das sehr gut. Ich habe meine Texte auch immer von ihr redigieren lassen, weil ich auch gefunden habe, sie macht das sehr gut. Dass sie das in irgendeiner Form als kränkend könnte auffassen, ist mir dort nicht bewusst gewesen. Sie hat es ja nicht gesagt. Das heisst jetzt allerdings aber nicht, das ist keine Entschuldigung, dass es ein dummer Joke war.
Es ist eben mehr als ein Joke, oder? Und vor allem, du weißt, in Deutschland Hakenkreuz sind dort verboten. Und im Verwaltungsrat zum Beispiel von Tamedia hat es zwei deutsche Mitglieder. Und der Spiegel ist in dieser Sache natürlich auch ganz klar positioniert.
Ja, das ist so, ja.
Also, es hat dann zwei Untersuchungen gegeben über dein Verhalten in der Redaktion und dann gegenüber der Anuschka. Zuerst ein interner Bericht von der Christine Lüders. Was war das Resultat gewesen? Offenbar hast du den gesehen, weil du hast dich dann sofort anschliessend krank schreiben lassen.
Nein, ich habe den Bericht von der Christine Lüders nicht gesehen, sondern es hat eine erste interne Untersuchung gegeben und ich bin dann im August ins Büro zitiert worden von meinem damaligen Vorgesetzten, und da hat man mich mit einer Reihe von Vorwürfen eingedeckt.
Wer ist das gewesen, Vorgesetzte?
Der Tamedia-Chefredakteur.
Arthur Rotisusa.
Genau.
Gut, weiter.
Dann bin ich dort mit einer Reihe von, also mit der ganzen Barrage von Vorwürfen eingedeckt worden, wo ich zuerst überhaupt nicht verstanden habe, woher die kommen. Ich habe zuerst gemeint, die haben sich im Pfeil geirrt. Man hat mir aber trotz mehrmaligem Nachfragen, wer das hätte können gesagt haben, nie gesagt, wer die Vorwürfe erhoben hat. Es ist eigentlich ein schwieriges Gespräch gewesen, weil man sich eigentlich auch nicht wehren kann gegen anonyme Vorwürfe. Und mir hat das so extrem zugesetzt, dass ich gefunden habe, ich bin etwas in den Gebäuden gelaufen, habe mich in die Ziele übergeben und man hat mich dann recht lange warten lassen, bis man dann irgendwie geklärt hat, wer die Vorwürfe erhoben hat. Mhm. Und in dieser Zeit ist es mir natürlich nach so Vorwürfen, von so massiven Vorwürfen, nicht möglich gewesen, und ich kann auch nicht wollen.
Aber wie lange bist du dann krank geschrieben gewesen? Bist du, glaube ich, in eine Klinik gegangen dort?
Ich bin dort in eine Klinik gewesen. Ich war 7 Wochen krank gewesen, bis dann Tamedia mir mitteilt hat, dass sie jetzt abgeklärt wurde und es sei klar, dass die Vorwürfe von einer Seite kommen. Ja.
Und dass sie stimmen oder nicht stimmen?
Man hat mir gesagt, die Vorwürfe seien von einer Seite erhoben worden und dass es gar nicht gleich so und dass sie nicht stimmen.
Also, mir hat übrigens Arthur Rutishaus, bei dem ich auch vorstellig wurde, bin er gesagt, er war eben dein Vorgesetzter gewesen, seit 2017. Mhm. Er hätte in dieser ganzen Zeit keine Klagen bekommen über das Magazin oder über dich. Aber dann hat es eine zweite Untersuchung gegeben von der Kanzlei Rudin Cantieni, die spezialisiert auf solche Berichte, hat 60 davon gemacht, über das Bündner Baukartell, Übergriff gegen Sportlerinnen in Macklingen, der Fall vom Killermann Gottfried Locher, Tanzakademie etc. Und alle ihre Aussagen haben bisher von Gerichten standgehalten, weil jetzt ist ja gesagt worden, das ist ja ein Auftrag von Tamedia, der Bericht. Also machen die eigentlich, was Tamedia will? Das könnt ihr natürlich auch nicht machen und haben das offenbar auch nicht gemacht. Aber was wäre eigentlich im Sinn von Tamedia? Was hätte rauskommen bei diesem Bericht? Was hätte Tamedia wollen? Wenn sie überhaupt etwas wollen haben?
Also du fragst mich jetzt bei der externen Untersuchung.
Ja, jetzt sind wir bei der zweiten, ja.
Also ich glaube, bei der zweiten Untersuchung, also ich bin total natürlich, also es ist ja das erste Mal untersucht worden und dann hat man mir gesagt, es bleibt nichts übrig und ist davon ausgegangen, dass ich weiterarbeite, was ich dann gemacht habe. Ich bin wieder 60% eingestiegen nach Klinikaufenthalt und so weiter. Und dann hat der Verleger entschieden, nachdem die Vorwürfe im Verwaltungsrat geweiht worden sind, dass die nochmal untersucht werden durch eine externe, super kompetente Kanzlei, wie das Kanzlei, wo dein Cantieni ist.
Und, hast du das gut gefunden?
Nein, ich habe irgendwie gedacht, ich muss das Ganze nochmal durch und das ist doch schon untersucht worden. Ich habe mich wahnsinnig ungerecht behandelt gefühlt, bin sehr... hässig war. Ich muss aber im Nachhinein sagen, dass das die wichtige Entscheidung war von Tamedia, vom Verleger insbesondere.
Es ist ein Glücksfall
Es ist ein Glücksfall.
Weil du bist ja dort, wir haben es vorher vorgelesen, weitgehend entlastet worden. Wenn es den zweiten Bericht nicht gegeben hätte, wärst du nie so entlastet gewesen.
Genau, also der zweite Bericht ist wirklich eine Tortur für mich und vor allem auch für, und das ist immer wichtig an dieser Stelle zu sagen, für meine Kolleginnen und Kollegen von der Redaktion. Wir sind alle, inklusive ich, stundenlang befragt worden. Meine Befragung ist 7 Stunden gegangen. Wir sind in jedes Detail gegangen. Ich habe jede Anstellung vom Magazin müssen begründen. Ich habe jeden einzelnen Vorwurf, der dort gegen mich erhoben worden ist, jeden einzelnen Vorwurf müssen belegen. Ich habe nicht einfach können sagen, das ist nicht so gewesen, sondern ich habe müssen Belege einreichen. Das ist minutiös gewesen, wenn ich das eigentlich so Film kenne, wo irgendwie das FBI eine Untersuchung führt.
Mhm. Also, der ist dann rausgekommen und dort hat es auch noch ein bisschen weitere Vorwürfe an dich, weil Tanushka Oshani hat ja unter anderem in ihrem Spiegelbericht gesagt, du hättest Tourette-artig das Wort Ficken benutzt, eben da hättest du so eine Sprache gehabt. Und was sagt da der Bericht von Rudin Cantieni? Du hast das nicht gesagt, du hast Fuck gesagt und Bullshit. Und da steht, dem tatsächlich verwendeten Fuck und Bullshit sprechen die Untersuchungspersonen eine sexuelle Komponente ab. Die Begriffe werden zwischenzeitlich auch umgangssprachlich verwendet, sodass sich die Mehrheit der Befragten nicht daran störte. Eine sexuelle Belästigung konnte nicht ausgemacht werden. Trotzdem hat sie es gemacht und hat geschrieben, Tourette-artig ficken. Wo du das gelesen hast, wie hast du da reagiert?
Also ich denke gerade, dass das rhetorische Potenzial von einer guten Schreiberin wie Anuschka hat sich da voll können entfalten. Ich meine es jetzt nicht ironisch, aber
das zeigt aber zynisch.
Wenn man so einen Artikel schreibt, dann ist klar, versucht man wirklich den Angriff maximal zu platzieren. Ich habe gewusst, das ist eine Lüge. Ich habe nie das Wort Ficken gebraucht. Das ist ja bestätigt worden. Ich sage sehr viel Fuck im umgangssprachlichen Sinn. Ich höre vielleicht auch zu viel Rapmusik. Ich sage viel Fuck, ich sage viel Bullshit. Vielleicht habe ich das auch zu viel gesagt. Und das ist aber für mich okay, wenn jemand sagen würde, das hat sie aber auch nicht gemacht. Hey, du sagst das zu viel. Aber dass man das als sexuelle Belästigung bezeichnet, wie das schon gemacht wurde, ist bei der ersten Untersuchung, das halte ich für
falsch. Also, das ist ja in dem Bericht ganz klar zurückgewiesen worden. Es war ja ein Gastbeitrag im Spiegel. Mhm. Ein Gastbeitrag. Würdest du oder hast du je so eine Anschuldigung von einer Person gegen eine andere in Form von einem Gastbeitrag veröffentlicht?
Also ich glaube, in meinen 15 Jahren als Chefredakteur, aber auch in der Zeit vorher, als ich das Magazin noch erlebt habe, wo der Köppel Chefredakteur war und dann der Rest Strehle, nie. Also mir hat so einen Text im Magazin niemals veröffentlicht. Ein Text, der so viele Anschuldigungen hat gegen eine Person, wo klar, was über Warte geschrieben ist. Selbst wenn man das Gefühl gehabt hätte, dass da etwas dran ist, hätte man das selbstverständlich in dieser Form niemals publiziert.
Und der Spiegel hat das vor Jahren auch nie gemacht, dass ich als 60-Jährige oder 60 Jahre lang lese ich den Spiegel Woche für Woche. Das hat es früher ganz sicher nicht gegeben, Spiegel in dieser Form. Also, muss ich auf die Geschichte eingehen. Ja. Die hat ja angefangen mit der Story von Harvey Weinstein, einer zu vielen Jahren verurteilten Sexualverbrecher in Amerika. Und der Beitrag hat den Titel gehabt, «Ich auch». Also Danuschka Roshani und der Spiegel haben suggeriert, ihr sei Ähnliches passiert wie der Opfer von Harvey Weinstein. Und die NZZ hat jetzt letzte Woche in einem Artikel zu dem Stellung genommen und hat folgenden Titel darüber gesetzt: «Der Spiegel bastelt einen Weinstein».
Ja, ich habe den Artikel zur Kenntnis genommen. Ich muss sagen, ich habe eigentlich vorgenommen, überhaupt nicht mehr zu dem Thema zu lesen. Ich habe natürlich dann trotzdem Freunde, wo man manchmal Sachen schickt und dann nimmt es mich doch Wunder und ich lese. Ich finde das extrem problematisch. Es trifft mich auch wahnsinnig. Also es ist, glaube ich, wirklich schrecklich abgebildet sein. In einem Text mit dem, also sein eigenes Bild gesehen, neben einem Bild vom Harvey Weinstein. Also ich muss auch fairerweise sagen, der Verleger von der Tamedia ist dort auch abgebildet worden, was ich auch einfach finde, das geht überhaupt nicht. Das ist etwas, was mir im Magazin niemals gemacht hätte. Also ich hätte das niemals erlaubt, so eine Art Assoziationskette zu erzeugen, nur schon über die Bilder. Aber ich muss auch sagen, also wo die Welle losgegangen ist von all diesen extremen Artikeln, die mehr oder weniger einfach auch im Spiegel abgeschrieben haben, vor allem in der Schweizer Presse, hat es auch wenige Stimmen gegeben, die sehr, sehr früh eine andere Sicht präsentiert haben, aus meiner Sicht geschrieben haben, wie es eigentlich wirklich war. Also ich möchte jetzt ganz speziell den René Zeyer erwähnen, der einen sehr, sehr guten Text geschrieben hat in der Südostschweiz. Ich glaube, er ist der Gründer von Zack Bummes Medium, das ich gar nicht so oft gelesen habe. Ich kenne den René Zeyer nicht persönlich. Aber ich finde, er war einer der ersten, wo das kritisch hinterfragt hat, was alle anderen nicht gemacht haben.
Also, in dem NZZ-Artikel, eine ganze Seite letzte Woche, ist auch über mich geschrieben worden, ich hätte versucht, jetzt den Canonica reinzuwaschen. Zitat: «So hat der Radiopionier Roger Schawinski am Mittwoch versucht, Finn Canonica als weitgehend entlasteten Mann darzustellen, was er trotz aller medialen Übertreibungen nicht ist.» Das ist falsch. Ich habe dich nicht entlastet, sondern ich habe nur den Untersuchungsbericht zusammengefasst und habe geschrieben: «Großer Untersuchungsbericht entlastet Finn Canonica weitgehend und kritisiert Anoushka Roshani und ihre Informanten.» Es handelt sich also um Aussage über den Bericht und nicht eine Meinung von mir. Und ebenfalls in dem grossen Bericht von der NZZ ist man nicht eingegangen auf die Geschichte im Schweizer Journalist, also wo eine andere Sicht gebracht hat, wie man mir gesagt hat, es hätte Platzmangel gegeben. Und das finde ich also auch sehr speziell. Und da muss man sagen, eben, die NZZ hat alle anderen Medien in der Schweiz abgewatscht, hat geschrieben: Ex-Magazinchef Canonica wird öffentlich demontiert, führende Medien übertreiben maßlos.» Ich würde da teilweise auch die NZZ dazu erzählen.
Ja, also es ist tatsächlich so passiert, der Spiegelartikel ist rausgekommen. Ich weiß gar nicht, warum alle Schweizer Medien so spiegelhörig sind. Und dann sind natürlich Sachen passiert im Medienzirkus, wo ich im Grunde genommen gewusst, dass es so funktioniert. Ich bin doch relativ stolz darauf, dass wir das im Magazin nie gemacht haben und das jetzige Team das nicht macht. Man hat einfach im Spiegel abgeschrieben, man hat die Thesen im Kopf gehabt, ich bin der Bösewicht. Man hat mich mit Anfragen bombardiert, wo so thesenartige Formulierungen waren, die ich dann einfach hätte sollen bestätigen. Und man hat das Wichtigste nicht gemacht, was man eigentlich meiner Ansicht nach schon nicht machen sollte. Man sollte gegen die eigene These recherchieren. Also mal plötzlich das Blatt drehen und davon ausgehen, was ist, wenn es nicht stimmt, was ist, wenn es eine andere Sicht gibt.
Aber was, das war ja noch fast schlimmer gewesen, weil, wo dann der Untersuchungsbericht, den ich hatte, rausgekommen ist, ist es totgeschwiegen worden in allen Medien, weil das eben eine andere Sicht gebracht hat. Man hat das nicht gegeneinander gestellt gehabt, das Ganze, weil der Spiegel, wie du sagst, hat natürlich höchste Glaubwürdigkeit unter Journalisten. Danuschka Roschani hat dort früher gearbeitet, hat dort auch schon Text von ihr selber veröffentlicht lassen, hat dort einen guten Zugang gehabt. Und darum ist das auf die Art und Weise dann sehr hoch gehängt worden. Aber nochmal, warum haben denn alle deine Redaktorinnen und Redaktoren wollen anonym bleiben, wo sie vom Schweizer Journalist angefragt worden sind?
Also, das ist schwierig zu erklären. Ich finde, also ich versuche eine psychologische Beurteilung zu vermeiden, gerade auch im Journalismus, aber auch mündlich. Ich glaube schon, dass der Druck, aber ich weiss es wirklich nicht, weil ich mit jemandem geredet habe. Ich weiss es nicht, ich kann nur spekulieren. Ich könnte mir vorstellen, dass der Druck innerhalb von der Medien doch auch recht gross war, dass die Media, man ist wahrscheinlich auch nicht sicher, wie die Media reagieren wird. Und was eine Tatsache ist, ist, dass ganz viele von den Redaktoren und Redaktorinnen oder einige, inklusive Kolumnisten, Buchverträge haben bei Kein und Aber. Das ist der Verlag vom Mann von der Anuschka. Und, also ich will es niemandem unterstellen, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn die öffentlich gesprochen hätten, also sie haben ja gesprochen, aber mit Namen, dass sie sich möglicherweise in einen Konflikt eingeladen hätten mit dem Verlegen vom Kein- und Aber-Verlag, bei denen ihre Bücher erscheinen.
Und das also, wieso hast denn du das zugelassen, dass Kein- und Aber so eine wahnsinnig dominierende Rolle auch spielt, auch im Magazin selber? Ich muss noch ein Disclaimer machen. Ich bin 5 Jahre lang Verwaltungsratspräsident von Kein- und Aber und Grossaktionär zwischen 2008 und 2013. Und erst nachher sind eben die gekommen. Und sind ja nicht nur Redaktoren und Redaktorinnen, die jetzt bei Kein- und Aber von Peter Hag veröffentlicht werden, sondern auch noch der Konstantin Richter. Kennt man in der Schweiz nicht so, ist doch ein Mitglied von der Königsfamilie aus Deutschland und Mitglied vom Verwaltungsrat von Tamedia. Es sieht also fast so ein bisschen aus, wie wenn ein Spinnennetz von Kein und Aber über das Magazin geleitet worden ist, wo jetzt eben auch für das Stillschweigen könnte mitverantwortlich sein.
Also das ist eine Hypothese. Ich glaube schon, wenn man erfolgreich Bücher veröffentlicht bei Kein und Aber, dass es so, dass es einem unangenehm ist, sich in Konflikt zu setzen mit dem Verleger, wenn man öffentlich jetzt für mich Stellung bezieht. Deine Frage war, warum hast du das zugelassen? Ich glaube, Prozesse, die so lang gehen, haben ja nicht einen Moment, wo man eine Entscheidung treffen muss, ja oder nein. Und ich glaube, es ist vor allem auch entstanden, weil vieles ist eingebracht worden von der Anuschka selber. Sie hat ja selber 2 Bücher geschrieben. Ich glaube, eins über ihre Mutter und ihren Vater. Dann ist es klar gewesen, sie ist Magazinautorin und sie kann das auch machen. Aber sie ist mit vielen Vorschlägen auch gekommen, mit Büchern im Verlag. Und wenn ich das vorher geschildert habe, aus dem Verhältnis, das ich zu ihr hatte, weil du hast ja ganz vorher noch gefragt, warum hat sie so eine wichtige Rolle gehabt, warum hat sie Privilegien genossen. Ich bin, ja, wahrscheinlich auch, ich habe gefunden, ich bin nett, es ist eben wichtig, ich lasse sie machen. Ich hätte sicher können, rückblickend, mehr verhindern, dass es so ein Ungleichgewicht gegeben hat bezüglich der Publikation aus dem Kein- und Aber-Verlag. Also, aber ich kann den Redaktoren nicht verbieten, ihre Bücher bei Kein- und Aber
zu veröffentlichen. Ist klar. Also, eigentlich ist die Sendung zu Ende. Nach einer Stunde sind wir damit fertig. Aber es ist so eine spezielle Situation. Wir machen dann einfach weiter, bis wir die wichtigen Themen durch haben. Mhm. Und wir müssen eben über sexuelle Übergriffe, die vorgeworfen worden sind, reden. Das im Speziellen über eine Brust. Und machen das nach dem nächsten Musiktitel. Was ist der nächste Titel?
Chaise Longue von Wet Leg. Wet Leg ist eine super neue Band. Irgendwie tönt sie ein bisschen wie Nina Hagen aus den 90er Jahren, aber es ist 2023 Version aus New York.
I got the big D. to assign someone to worry your mother.
Excuse me.
What?
Excuse me.
What?
Hey, you, in the front row, are you coming backstage after the show? Because I've got a chaise long in my dressing room and a pack of warm beer that we can consume.
Ich rede mit dem Finn Canonica, wir reden jetzt über eine Brust. Und zwar im ersten Bericht, der intern gemacht wurde, hat es einen Beitrag von Matthias Nink, einem ehemaligen Mitarbeiter vom Finn Canonica und vom Magazin, der einen Brief geschrieben hat. Und dort hat es unter anderem Folgendes geheißen: Auf dem Pult des Chefredaktors lag oder stand eine mit der Warze nach oben gerichtete, ziemlich echt aussehende Frauenbrust aus Plastik. Ich fragte Finn, was das solle. Er lächelte zuerst geheimnisvoll und fragte, ob ich die Brust berühren wolle. Weißt du, sagte er, beim Magazin bewerben sich ständig junge Leute, die fragen, ob sie ein Praktikum machen können. Ich schaue mir die Unterlagen an und wenn mir eine gefällt, lasse ich sie antraben zu einem Vorstellungsgespräch und dann sitzt das Mädchen da, die Titte zwischen uns und während ich diese Titte massiere, sage ich ihr, dass sie hier alles machen muss. Oder was sie hier alles, nein, dass sie hier alles machen muss. Also, das ist dann auch im zweiten Untersuchungsbericht eingeflossen von Rudin Cantieni und dort heisst es dazu: Der Vorwurf von Matthias Nink, Finn Canonica habe eine Frauenbrust mit nach oben gerichteter Brustwarze auf dem Pult gehabt und diese jeweils begleitet von zweideutigen Aussagen vor weiblichen Bewerberinnen gestreichelt, geht ins Leere. Der fragliche plastische Chirurg bestätigte schriftlich, dass er Finn Canonica erst 2018 ein Brustimplantat schenkte. Implantate sind nicht als Brust zu erkennen und haben insbesondere keine Brustwarze. Muss man sagen, der ehemalige Mitarbeiter schafft jetzt seit mehreren Jahren als Kommunikationschef im Sicherheitsdepartement von der Stadt Zürich, aktuell also bei der Frau Rickard. Was sagst du da dazu, Finn?
Also, als ich das erste Mal gehört habe, dass eine Brust auf meinem Tisch gelegen ist bei der ersten Untersuchung, wo ich dann gestreichelt habe von Praktikantinnen oder weiblichen Mitarbeiterinnen vom Magazin, ich habe nicht mal mehr gewusst, von was die Rede ist. Ich habe wirklich lange überlegen, bis mir es dann in den Sinn kam, ist, dass ich mal im Zusammenhang mit der Diskussion über plastische Chirurgie, über quasi die Zunahme von plastisch-chirurgischen Schönheitseingriffen mit dem Herr Dr. Fakin ein Gespräch geführt habe, dann tatsächlich bei ihm in der Klinik war. Und das sind es sind Materialmuster für Implantate. Und er mir so eins mitgegeben hat, gesagt, ja, ich brauche das oft zum Hand auflegen, wenn man die Hand wird auf dem Computer. Manchmal brauche ich es zum Fingermuskeln stärken, so. Aber ich nehme eins mit. Und das ist so ein teebeutelartiger Gegenstand gewesen, wo viele gar nicht einmal als Brust erkannt haben. Kollegen haben gefunden, für Kollegen zu ausgesehen wie ein grosser Radiergummi. Anyway, als ich mit dem Vorwurf konfrontiert wurde, ich habe ja am Anfang geschildert, dann, also mir ist die Welt zusammengebrochen. Das ist eine Dimension von einer Lüge, wo, wenn man mit der konfrontiert ist, das einfach völlig den Boden unter den Füßen wegzieht. Also nur schon die Formulierung, wie sie du jetzt da vorgelesen hast, also das klingt ja wie aus einem Kioskroman, wie aus einem schlecht geschriebenen Kioskroman. Das ist dermassen grotesk.
Also, der Matthias Nink hat ja nicht nur den Vorwurf gemacht, sondern viele andere auch. Und die sind alle eigentlich dem Bericht Rudin Cantieni zugewiesen worden. Sie stimmen nicht. Danuschka Roshani hat ja vor einiger Zeit Recherchen gemacht über LSD. Und hat dort, sich in Basel mit LSD verschiedene Dosis unter medizinischer und ärztlicher Aufsicht die ganze Sache über sich regalen und hat dann zuerst einen Bericht geschrieben im Magazin und dann ein Buch. Ich habe das gelesen, ich habe das sehr interessant gefunden, muss ich sagen. Und hat dann aber im Dezember 2022, also vor kurzem, hat sie da dazu ein Interview gegeben im Tagesanzeiger und hat gesagt, was das bei ihr ausgelöst hat. Weil sie hat dann auch in dem Buch geschrieben, man muss LSD schauen als eine neue Form von Therapie von Leuten, die Probleme haben. Sie hat über sich selber geschrieben: Es ist eine wunderschöne Gleichgültigkeit mir selbst gegenüber entstanden. Ich nehme mich selbst viel weniger wichtig. Dadurch empfinde ich mich auch nicht als kränkbar und angriffbar. Wenn jemand etwas macht, das ich früher persönlich genommen hätte, denke ich heute eher, na ja, das ist bestimmt deswegen, weil er gestresst ist, unsicher oder nervös. Nicht, weil er mir unbedingt Böses will. Also er hat sich schon fast als erleuchtet oder geheilt dargestellt. Und das ist, glaube ich, wenige Wochen gewesen, bevor sie den Artikel da geschrieben hat im Spiegel. Wie kommt das bei dir an? Du kennst sie also besser als ich kenne sie nur sehr flüchtig. Du kennst sie eben seit 20 Jahren.
Ich kenne sie seit 20 Jahren. Also ich habe das Interview nicht gelesen im Tagesanzeiger, aber so wie sie das jetzt schildert, sind das ja auch zum Teil Elemente von buddhistischer Philosophie, die im Buddhismus wirklich wichtig sind. Und also der Gegensatz könnte nicht grösser sein zwischen dem, was sie schildert und tatsächlich erstrebenswert ist, wenn man dann so könnte werden. Ich glaube, das ist für jeden Mensch, wäre für jeden Mensch gut, auch für mich insbesondere. Aber das ist natürlich zu einem enormen Gegensatz zu der extremen Ad hominem Attacken, die aus meiner Sicht auch schwer zu übertreffen ist, ja, bösartig.
Aber wie geht es jetzt weiter? Deine Reputation als Journalist, vielleicht auch gar als Mensch, ist zerstört. Lass sich das wieder korrigieren.
Im Moment habe ich das Gefühl, nicht. Also, ich mag auch nicht mich als Opfer bezeichnen. Ich bin geschädigt von einer massive Welle von negativer Berichterstattung über meine Person. Ob sich das jemals wieder korrigieren lässt, weiss ich nicht. Es gibt Momente von totaler Verzweiflung, wo ich das Gefühl habe, nie mehr. Das sind die schlimmsten Momente. Ich habe zum Glück auch Freunde, die sagen, das wird sich korrigieren. Deine Sicht oder deine Wahrheit dringt langsam durch. Aber ich weiss es nicht. Ich glaube schon, was...
Aber wichtig wäre es doch, Finn, wenn das Gericht würde festhalten. Weil es hat Fälle gegeben, in Deutschland vor allem zum Beispiel der Luke Mockridge, das ist ein bekannter Comedian, der ist auch ähnlich in einem Spiegelbeitrag sexueller Belästigung beschuldigt worden und dem seine Karriere ist dann Bach abgegangen und der Spiegel hat dann das weitgehend müssen zurückziehen. Also das erinnert ganz klar. Mhm. Aber die haben das durchgezogen dort, gerichtlich. Mhm.
Also was wir sicher machen, ich meine, das ist gar keine Entscheidung gefällt, aber das ist eine Option. Ich werde das mit meinem sehr guten Anwalt prüfen. Ich weiss, dass es gut wäre, es gäbe ein Urteil. Ich glaube, es ist im Moment ein bisschen Kraft- und Energiefrage. Es ist für mich jetzt schwierig in einem Monat, wo ich oft einfach schlecht zu weh war, wo ich gemerkt habe, das Wichtigste ist, die Familie zusammenzuhalten, die Mädchen und mein doch eigentlich auch noch ein jüngerer Sohn, der ist 11, für die zu schauen, dass ich habe einfach die Energie im Moment nicht. Aber ich weiss, dass es wichtig ist, und wir prüfen das auch.
Also gut, man muss auch sagen, du bist entlassen worden dann von Tamedia, hat mit ihrer Begründung gegeben, warum du entlassen worden bist. Weil eben, wenn man den Bericht jetzt liest, bist du weitestgehend entlastet worden. Mhm. Und hast hier und da war böse Worte gemacht und das Zeug mit der Hakenkreuz ist natürlich überhaupt nicht gut angekommen. Mhm. Aber was war die Begründung, die man dir gegeben hat?
Also ich glaube, es ist wirklich klar gewesen. Also ich habe selber nicht mit dem Verleger geredet, aber also wir haben sehr früh gesagt, dass ich null Interesse habe, für den Konzern zu arbeiten. Also es ist überhaupt kein Thema gewesen, weil ich auch nicht mehr dort arbeiten wollte. Das hat vor allem damit zu tun, dass nach dem Vorgefallenen ich einfach nicht mehr in der Lage gewesen wäre, in Journalismus zurückzukehren. Ich habe nicht mehr will. Ich bin 15 Jahre lang Chefredakteur gewesen, von dem her hat es eigentlich gar keine Begründung.
Ja, mal für eine Begründung. Also, der Anuschka Roshan ist ja dann auch entlassen worden und klagt jetzt gegen den Tagesanzeiger. Und ihr Text da im Spiegel sollte wahrscheinlich ihre Klage beführen. Es geht dort um Geld. Mhm. Auch. Ja, wenn du sagst, bei dir, Journalismus ist nicht mehr angesagt, was ist denn so möglich noch, was du kannst machen?
Das ist eine gute Frage. Ich weiss es im Moment nicht. Im Moment habe ich das Gefühl, ich kann überhaupt nichts mehr machen, weil mein Ruf so wahnsinnig beschädigt ist. Ich weiss es nicht.
Ich hoffe, dass Tagi oder Tamedia klagt gegen den Spiegel im Sinne von einer Fürsorgepflicht. Und meiner Meinung nach sollte es das machen, wenn wir schauen, ob sie das machen. Also, danke vielmals, Finn. Danke, haben wir deine Seite gehört. Ausführlich haben übrigens ein Interview an Anuschka Roshani und Matthias Nink angeboten. Die haben beide abgelehnt. Die Offerte gilt immer noch, jetzt vor allem auch nach dem Interview. Der Anwalt von Matthias Ninck hat gesagt, das, was wir in der Medienmitteilung drin hatten, wo sich alles allein stützt auf den Bericht Rudin Cantieni, sagt alles falsch und müsse gelöscht werden. Und wenn ich das nicht mache, gäbe es eine Klage gegen mich. Die Klage ist bisher nicht eingetroffen. Also, unser Ziel ist nicht, jemanden reinzuwaschen, sondern Transparenz zu schaffen. Eine Affäre, die internationale Aufmerksamkeit bekommen hat, mit langen Beiträgen in den wichtigsten deutschen Zeitungen, wie Süddeutsche und Frankfurt und deutsche Freunde, haben mir gesagt, was ist denn eigentlich los bei euch in der Schweiz? Bin gespannt, ob das Gericht klären können und ob Tamedia wird klagen gegen den Spiegel, obwohl man mit dem Spiegel ja zusammen schafft. Jetzt am Schluss von diesem Interview. Finn, wie geht's dir?
Also ich bin froh, dass wir über das geredet haben. Ich habe auch mir vorgenommen, ich werde nur einmal öffentlich über das, und das mache ich jetzt, habe ich jetzt sehr gerne gemacht in der Radiosendung. Es ist gut, ich fühle mich gut, aber ich habe nach wie vor gespürt die Last von der ganzen Geschichte. Mhm. Und ich weiß, dass es nicht so schnell wird weggehen. Also die Paranoia, die Unsicherheit in der Öffentlichkeit, das sind Sachen, die bleiben einfach. Und ich weiss, das kann man nicht einfach wegwischen.
Genau, Affäre als Zweifel. Wir werden dranbleiben bei Radio 1. Und wie wir das schon in der letzten Woche gemacht haben. Nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski. Nicht bevor jetzt aber du noch einen letzten Titel zu gut hast. Noch Kompliment für deine Musikauswahl. Was ist das Letzte?
Ist «Shark Smile» von «Big Thief». Das ist, glaube ich, vor 2-3 Jahren rausgekommen. Das finde ich einfach ein absolut genialer Song von einer jungen Band aus Portland.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1.
Und den Doppelpunkt gibt es auch als Podcast zum Nachhören bei uns im Netz auf radio1.ch und auf allen Podcast-Portalen.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.